Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Maschibum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudafunks, dem freien Radio Rhein-Neckar.
Ich bin Annette Lennartz vom Bermudafunk. Zu Gast in unserem Studio sind Karen Strobel, Historikerin vom Archivum Mannheim, und Gerald Sander. Er ist der Enkel der KZ-inhaftierten Sophie Strippel aus Weinheim. Warum sind die beiden hier im Studio? Nun, gerade hat das Archivum ein hochinteressantes Buch in Wiederauflage herausgebracht, weil das von 2018 ausverkauft war. Der Titel: Der Kommandant und die Bibelforscherin Rudolf Höss und Sophie Stippel. Was viele nicht wissen, Rudolf Höss, Auschwitz-Kommandant, kam aus Mannheim, genau wie die Bibelforscherin Sophie Stippel. Es ist eine sehr aufregende Dokumentation über das Leben von zwei Menschen aus Mannheim, erforscht und geschrieben von Wilhelm Kreuz und eben Karen Strobel, die jetzt hier sitzt. Das Buch wäre aber ohne die Erinnerung von Gerald Sander wahrscheinlich gar nicht geschrieben worden, denn seine Großmutter ist die Bibelforscherin und ja, sie war irgendwie auch ein Anstoß für das ganze Projekt. Die Neuauflage kommt jetzt passend, denn gerade ist der Film von Jonathan Glazer, The Zone of Interest, erschienen und hat auch zwei Oscars bekommen. Das Thema vom Buch aus Mannheim und vom Film ist Rudolf Höss und Auschwitz und das Leben sozusagen auch dort in Auschwitz. Aber unser Buch, um das es heute geht, ist völlig anders als der Film. Wir werden später über die Unterschiede reden. Zunächst einmal zum Buch Der Kommandant und die Bibelforscherin. Unglaublich aber wahr, diese Geschichte ist eine aus Mannheim. Einer der radikalsten KZ-Mörder, SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss, Selbstaussage, ich glaube im Buch stand 1.250.000 Menschen ins Gas schickte in Auschwitz, der Massenmord sozusagen perfekt plante und durchführen ließ, der stammt eben aus Mannheim und eine Mannheimer Bürgerin kommt ins KZ und landet genau im Haushalt von Höss als Köchin und Kinderfrau. Wie kam es dazu, Gerald Sander? Wie landete Ihre Großmutter dort?
Also wir wissen heute ein bisschen mehr über diese Begegnung, die es wohl gegeben haben muss auf der Rampe, als der Transport mit den Bibelforscherinnen, die ja für SS-Haushalte vorgesehen waren, ankam, stand wohl höchstpersönlich auf der Rampe mit einer Liste und hat wohl auch Sophie persönlich angesprochen mit den Worten: wir kennen uns doch. Und sie soll geantwortet haben: ja, wir kennen uns aus Mannheim und haben zusammen auf der Straße gespielt, als Jugendliche. Dazu muss man wissen, tatsächlich, dass Familie Höss oder die Großmutter Höss schräg gegenüber vom Elternhaus von Sophie Stippel gewohnt hat, in der Augartenstraße. Und so kam sie in seinen Haushalt. Wir haben natürlich immer mal wieder spekuliert, was die Optionen von Rudolf Höss gewesen sein könnten in diesem Augenblick, was er mit Sophie Stippel hätte anstellen können. Und in meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, da blieben eigentlich nur zwei Optionen, weil sie sehr viel über seine Person wusste und wie er aufgewachsen ist. Und er hat ja gegenüber der SS ein ganz anderes Bild gezeichnet von seiner Person und wie er das geworden ist, was er dort war, Kommandant. Und dann blieb eigentlich nur die Option, Sophie sozusagen sofort ins Gas zu schicken und die Person zu eliminieren, die mehr über ihn wusste, oder sie in seinen Kontrollbereich zu holen. Und er hat sich dazu entschieden, tatsächlich sie in seinen Haushalt zu holen. Und er wusste noch anscheinend aus seiner Jugendzeit, dass sie aus einem Metzgereihaushalt stammt und dass man dort auch gut kochen kann. Deswegen hat er sie als Köchin in seinen Haushalt geholt. Und aus ihren Aussagen, sie hat ja Briefe geschrieben aus Auschwitz, wissen wir, dass sie sich auch liebevoll um seine Kinder gekümmert hat.
Also sie war Bibelforscherin, heute sagt man Zeugen Jehovas, und die wurden verfolgt vom Naziregime, kamen in KZs, so landete sie eben auch dann in Auschwitz. Ja, die Geschichte haben Sie, glaube ich, dem ehemaligen Leiter vom Stadtarchiv, dem Ulrich Nies, erzählt. Und da war das Interesse sofort da und so entstand das Projekt. Nun gab es ja schon viele wissenschaftliche Dokumentationen über Höss und über sein Leben und so weiter. Aber niemand hatte bisher Sophie Stippel irgendwie gekannt und irgendwie war seine Jugend auch unterbelichtet in der ganzen Höss-Forschung, wenn man das so bezeichnen darf. Aber die Jugend prägt ja einen Menschen. Und so kam es, glaube ich, auch zum Buchprojekt, beide Aspekte über beide Personen. Und Sie, Karin Strobel, Sie waren an dem Buch beteiligt, zusammen mit Wilhelm Kreuz und mit Gerald Sander natürlich. Welche neuen Erkenntnisse gab es für Sie?
Also es war so, dass im Hause, im Stadtarchiv damals noch Friedrich Teutsch schon aufgefallen war, dass über die Meldekarte andere Angaben draufstanden, als er das so gemeinhin in der Öffentlichkeit in seiner Autobiografie kommuniziert hat. Das wussten wir. Und als sich die Familie Sander an uns gewandt hat, hat Herr Nies damals zu mir gesagt, ich soll mir das mal genauer angucken. Also habe ich mir angefangen, die Geschichte der Familie Höss mal genauer vorzunehmen und die Geschichte der Familie Stippel. Und dabei ist mir eben einiges aufgefallen. Und Professor Nies hat damals dann vorgeschlagen, wir sollten die Geschichte in einem Film umsetzen. Und aber je mehr die Forschung erbracht hat, desto mehr habe ich dann auch gesagt, wir brauchen auch noch ein wissenschaftliches Buch dazu, weil einfach zu viele Informationen jetzt aufgetaucht sind, die auch entsprechend dokumentiert werden müssen. Und so kam die Idee auf, ein Projekt aufzulegen, das sowohl ein wissenschaftliches Buch umfasst als auch einen Film.
Ah ja. Und was waren so die Unterschiede, was waren so die Kernknackpunkte, die anders waren? Könntest du da so zwei, drei nennen?
Naja, ganz einfach, dass vieles, was er erzählt hat, wie seine Jugend verlaufen ist und wo er gewohnt hat, was seine Eltern gemacht haben, mit der Realität praktisch kaum übereinstimmen.
Hat er sich schön geredet?
So kann man das nennen, wenn man das vorsichtig formuliert. Also in vielen Teilen ist es schlichtweg erlogen.
Und was stimmte in seiner Jugend nicht? Was war so herausstechend, was nicht stimmte?
Also das herausstechende Merkmal ist letztlich, dass seine Eltern weder reich waren noch vermögend. Und dass diese Darstellung auch der Eltern, wie die charakterisiert wurden, so nicht haltbar ist. Später in den Recherchen wurde klar, dass er diese scheinbare reiche Kindheit mit den vielen Möglichkeiten, die er damit gehabt haben will. Sein Vater soll ja Soldat gewesen sein und als Missionar sollte er dann unterwegs gewesen sein. Es gab da ganz viele Behauptungen, die sind schlichtweg einfach falsch. Der Großvater von Rudolf Höss war einfacher Kutscher in Baden-Baden und das lässt sich alles auch belegen.
Ja, so.
Er hat sich praktisch so ein bisschen seine Kindheit schön geredet und vielleicht auch das erzählt, was man von einem KZ-Kommandanten, von einem SS-Mann erwarten würde. Ein soldatischer Vater, der den Sohn sozusagen immer dazu genötigt hat, Disziplin zu wahren und Kraft zu zeigen und so weiter. Also das alles stimmte so nicht und er hat auch nicht die mittlere Reife im Gymnasium absolviert, sondern ist nicht versetzt worden und hat letztlich nur den Volksschulabschluss in einer ganz normalen Volksschule auf dem Lindenhof absolviert. Mhm. Das ist definitiv klar, denn uns liegen die Abschlusszeugnisse vor.
Mhm. Ja, sogar die Zeugnisse. Wahnsinn. Ja, das Buch hat unglaublich viele Quellen, ist aber trotzdem gut zu lesen. Also ist jetzt nicht so ein anstrengendes wissenschaftliches Buch, sondern man kann es sehr gut lesen und hat am Schluss auch noch die ganzen Beweise, die Quellen da. Das ist eigentlich toll. Ja, aber jetzt nochmal zu ihm, zu seiner Persönlichkeit, die ja auch sehr gut hervorkommt. Herr Sander, was hat eigentlich Ihre Großmutter erzählt über Höss als Persönlichkeit? Ich meine, die musste ja, man muss sich das vorstellen, sie lebte im KZ, musste Tag für Tag in das schöne Haus, was wir ja gesehen haben jetzt in The Zone of Interest, mit dem tollen Garten, mit dem Swimmingpool, mit der Rutsche, mit was weiß ich, und hat da gekocht für die. Und wie war die Frau, wie waren die Kinder, was hat sie so erzählt?
Also man muss natürlich berücksichtigen, dass diese Gespräche mit ihr hauptsächlich in meiner Jugend stattfanden, die ja auch dort ein paar Tage her ist. Ja. Also einmal sind Gedächtniserinnerungen an sie und an unsere Gespräche in ihrer Küche. Und es ist nicht so, dass sie jetzt von sich aus dann einfach mal so ausführlich erzählt hätte, sondern mehr bei ihr so Gefühlsausbrüche, die sie hatte in ihrer Küche, wenn wir zusammen waren und wenn sie mal was erzählt hat. Das heißt, ich habe in meiner Erinnerung immer nur so Episoden, die um bestimmte Themen kreisen, zum Beispiel um die Kinder, dass sie mir erzählt hat, ja, die Kinder werden durch ihre Küche getobt und sie hätte sich um das Kleine gekümmert und sie hätte bestimmte Sachen hätte sie gekocht und dass sie beim Himmler Besuch nicht aus der Küche durfte und solche Dinge. Also immer so Episoden, an die ich mich erinnere, die sie mir erzählt hat. Also ich kann da keine durchgehende, zusammenhängende Geschichte erzählen. Es sind immer Episoden, die mir in Erinnerung geblieben sind. Aber es charakterisiert sich schon ein paar Dinge raus. Also irgendwie ein besonderes Verhältnis zwischen ihr und Rudolf Höss, was aus Ereignissen seiner und ihrer Kindheit beruht. Und auch ein paar Dinge über Hedwig Höss, also dass sie wohl wirklich eine schwierige Frau war und dass es schwierig war, in diesem Haushalt sozusagen Arbeit verrichten zu müssen, wenn er nicht da war. Er war ja längere Zeit dann auch mal nicht in Auschwitz, sondern in Berlin. Und dass man da sehr vorsichtig sein musste, um nicht in den Fokus von Hedwig Höss zu geraten. Also an solche Dinge erinnere ich mich und halt auch an Erzählungen über die Kinder, die sie teilweise auf dem Schoß hatte oder die sie gefüttert hat und solche.
Also liebevoll.
Sie war liebevoll, ja, tatsächlich.
Ich las auch in dem Buch, dass es sie immer an ihren Enkel erinnerte, der jüngste Sohn.
Ja, dazu muss man wissen, tatsächlich, meine Mutter hatte dann in der Zeit Nachwuchs, aber der einzige Kontakt bestand quasi in Briefen, das was ja auch schon ein Privileg war, aus Auschwitz Briefe schreiben zu dürfen. Es sind insgesamt 9 Briefe aus der Zeit erhalten geblieben, was ein wirklich sehr schöner Schatz ist. Und aus diesen Briefen kann man auch einiges herauslesen, auch wenn sie durch die Zensur mussten. Das muss man ja immer berücksichtigen. Sie konnte nicht alles schreiben, sondern sie musste manche Dinge einfach umschreiben oder sozusagen Bilder verwenden dafür. Und da ist eben auch drin, dass sie sich, wenn sie dann das Kind von Höss sozusagen gefüttert hat, an ihren Enkel Wilfried denken musste, wie es dem wohl geht und ob es ihm gut geht und an die Familie. Diese Gedanken hatte sie.
Ja. Und im Buch fand ich auch ein sehr interessantes Zitat, wie gut Höss über sie geredet hat, dass er sie so sehr schätzte irgendwie, ne?
Ja, also ich hatte auch den Eindruck, dass sie einen besonderen Status hatte. Also so, ich will nicht sagen unantastbar, aber solange er da war und sozusagen seine Hände so ein bisschen über sie hielt, war sie zumindest mal nicht gefährdet in diesem Haushalt. Ja. Mhm. Es gab später andere Situationen, da wäre sie durchaus gefährdet, wenn können wir noch drüber sprechen.
Sie hat ja auch seine schlimmen Seiten kennengelernt, denke ich mal.
Ja, hat sie.
Vielleicht können wir darüber mal gerade sprechen. Das war ja dann der krönende Abschluss sozusagen dieser ganzen gemeinsamen Zeit.
Ja, die Familie Höss musste ja aus Auschwitz fliehen. Ich denke, dass Rudolf Höss das auch schon hat kommen sehen und schon organisatorisch da einiges in die Wege geleitet hat, um diesen Haushalt dann von Auschwitz nach Ravensbrück zu verlegen. Es ist ja auch durch Aussagen belegt, dass das ein ziemlich großer Haushalt war, der einige Eisenbahnwaggons gefüllt hat. Und sie musste mit der Familie mitfliehen und in einer kritischen Situation ist wohl Rudolf Höss auf sie persönlich zugekommen und hat ihr Giftspritzen in die Hand gedrückt und hat von ihr verlangt, die Kinder umzubringen. Ja, sie hat sich geweigert, das zu machen.
Sofort umzubringen?
Ja, sie hat sich geweigert, das zu machen. Und dann soll er auch gesagt haben, ja, für sie wäre im Krematorium quasi auch noch ein Platz frei. Diese Gefahr bestand. Aber sie hat sich tapfer geweigert, das zu machen. Und im Prinzip ist es dann tatsächlich so, mir geht der Gedanke auch immer wieder durch den Kopf, dass das Überleben der Hösskinder tatsächlich Sophie Stippel zu verdanken ist. Sonst gäbe es die nicht.
Ja, muss man sich mal vorstellen. Also ich habe den Film The Zone of Interest natürlich mit Interesse gesehen. Und da wird ja das Leben dieser Familie ziemlich gut dargestellt. Die Haushälterinnen kommen nicht so großartig vor. Aber er kommt natürlich, ist im Mittelpunkt und er wird dort anders dargestellt, als jetzt in Ihren Recherchen so sichtbar wird. Er wird dort eigentlich so als Technokrat dargestellt, der Befehle ausführt, perfekt totplant sozusagen. Man weiß nicht ganz genau, hat er Zyklon B die Erfindung gemacht, dass das mit Zyklon B gut geht oder war er es nicht, aber irgendwie schon. Aber er wird so Technokrat und ruhig und hat sich auch selber auch irgendwie so, also irgendwie wie so ein ruhiger Typ. Aber wenn ich das Buch sehe, dann sehe ich, wie er Stück für Stück durch Brutalität in der SS-Hierarchie da aufgestiegen ist. Und man sagt ja, die letzte Station, also Auschwitz, die er erreicht hat, ist deswegen zustande gekommen, weil er im KZ davor eine Standwache durchgeführt hat, wo er die Leute in Schnee und Eis hat stehen lassen, bis sie tot umfielen. Also das ist ja für mich schon etwas anderes als dieser normale technokratische Befehlsausführer.
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also das ist etwas, es ist, glaube ich, so eine Vorstellung, die wir haben, dass jemand, der ein Massenmörder ist oder der kein Problem damit hat, Menschen reihenweise zu foltern oder auch in den Tod gehen zu lassen, trotzdem nicht an anderer Stelle ein freundlicher, ruhiger oder auch liebevoller Vater sein kann. Und das erleben wir aber immer wieder, gerade bei hochrangigen Tätern, dass die oft dann in der Familie oder bei Freunden als freundliche, ruhige und auch sehr liebevolle Menschen beschrieben werden, was für die Familien oder die Nachkommen oft ein Problem ist, weil sie das nicht so richtig zusammenkriegen. Einmal diesen Täter und einmal diese Person, diese Familienperson. Mhm. Aber beides funktioniert.
Aber ich finde auch den Unterschied noch darin, dass im Film dieser glühende Antisemit nicht so richtig rauskommt. Der ist einfach nur Technokrat. Hätte jeder sein können sozusagen. Und aber das war er ja doch.
Er war ein glühender Antisemit und das ist auch belegt. Und meines Erachtens ist er auch immer ein überzeugter Nationalsozialist geblieben, auch nach 1945. Aber Sie müssen ja auch immer bedenken, The Zone of Interest ist ein Spielfilm. Und der hat einen anderen Fokus. Es geht hier nicht darum, Rudolf Höss als Antisemiten darzustellen. Der Film spielt ja auch ungefähr in einem Zeitraum von 1,5 Jahren. Also das ist so ein bisschen, es ist, glaube ich, nicht der wesentliche Faktor, der da dargestellt werden soll. Und in unserem, also gerade auch im Buch, ist ja doch versucht worden, den kompletten Lebensweg so ein bisschen zu zeichnen und auch zu erläutern, wie er sich entwickelt hat. Also er ist ja nicht als Massenmörder geboren worden. Ja. Also das heißt, wie kommt jemand dazu, Stück für Stück vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, die irgendwann dahin führen?
Das ist das Interessante, dass das ganze Leben sozusagen auch in dem Buch, auch beider Leben, ne, von Sophie und auch von ihm, dargestellt werden. Und immer wieder mal sie, mal er, macht das Buch sehr interessant, finde ich sehr gut. Diese neuen Erkenntnisse, die Sie haben, werfen ja ein anderes Licht jetzt auf Höss. Hat das die Wissenschaftswelt irgendwie bemerkt? Gab es Reaktionen?
Naja, also die Reaktionen waren eher verhalten. Und das wird an mancherorts wahrgenommen und mancherorts eben auch nicht. Okay. Und der Film The Zone of Interest hat tatsächlich das Interesse an dem Projekt wieder deutlich erhöht. Und jetzt werden auch viele Fragen gestellt, die 2018 noch nicht gestellt wurden. Also insofern hat es das ganze Projekt nochmal neu aufleben lassen.
Ja, ich muss eigentlich Jonathan Glazer auch nochmal ein Kompliment machen. Er hat uns als Publikum einen Blickwinkel auf Auschwitz eröffnet, den es so noch nie gegeben hat. Ja? Man muss mal überlegen, der Film ist ja auch auf eine ganz besondere Art und Weise gefilmt worden, so wie fast schon ein bisschen wie mit Überwachungskameras. Dass man den Eindruck hat, jetzt befinden wir uns mitten in diesem Garten, in diesem Haus und werfen sozusagen einen Blick auf Auschwitz, als wären wir damals vor Ort in diesem Garten gewesen. Also ich weiß, dass der Film sehr kontrovers beurteilt wird. Also ich sag mal grob, die Hälfte findet ihn wahnsinnig toll und überragend und die andere Hälfte findet ihn katastrophal und kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber ich würde dem Film durchaus auch eine zweite Chance geben. Er ist so vielschichtig. Viele Dinge finden sozusagen nur in Andeutungen statt. Das hat mir beim ersten Anschauen auch Probleme gemacht. Ich konnte mich gar nicht auf bestimmte Dinge fokussieren.
Man braucht viel Vorwissen.
Ja, ich bin natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung da reingegangen ins Kino und war dann hinterher erst mal reichlich platt und musste mich erst mal neu sortieren. Aber wirklich Kompliment. Er hat es zum allerersten Mal geschafft, das in dieser Art und Qualität umzusetzen, dass wir einen Blick auf Auschwitz werfen können, auch auf die Geräuschkulisse, die damals wohl geherrscht haben muss. Ich finde das ungewöhnlich und ich glaube, dass wir uns auch in 20 Jahren noch an diesen Film erinnern werden.
Ja, das kann gut sein. Ich finde aber auch den Film von 1975 aus einem deutschen Leben, glaube ich, hieß der, ne? Aus dem deutschen Leben mit Götz George. Da gab es ja auch schon sehr viele Informationen so in dieser Richtung, oder?
Naja, das Problem damit ist halt, dass da genau die ganzen, sag ich mal, Vorstellungen transportiert worden sind, die Höss von sich selber gezeichnet hat. Und selbst in dem Gesamtwerk, das vor wenigen Jahren erschienen ist, Moment, Krieg der Träume hieß das, da ist ja auch Rudolf Höss als Biografie drin gewesen, spielte in der Weimarer Zeit, sollte so diese Entwicklung zu radikalen Lebenswegen aufzeigen. Da wurde teilweise so viel, sag ich mal, dramaturgisch verändert, dass halt der Realität nicht entspricht. Mhm. Und das finde ich schwierig, wenn der Eindruck erweckt werden soll, dass es sich hier um reelle, sag ich mal, Ereignisse handelt.
Dazu muss ich kurz noch erklären. Höss hat ja, bevor er dann hingerichtet worden ist, im Gefängnis sein Leben aufgeschrieben und das war halt voller Halbwahrheiten, Lügen, Wahrheiten und es wurde aber ziemlich häufig übernommen, weil er hat ja auch vieles Wahres geschrieben über diese Todesmaschinerie und da hat man gedacht, alles andere stimmt vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall nur zur Erklärung, er hat also sehr viel geschrieben über sich. Ne? Und das genau. Da rauszuklamüsern, was da wahr ist und was nicht, das ist jetzt gelungen. Zum Gesamtprojekt gehört ja auch der Dokumentationsfilm. Die Köchin und der Kommandant, zwei Wege nach Auschwitz, das ist die Doku für in einer Stunde, die ja auch entstanden ist, da haben Sie ja auch mitgemacht, Herr Sander. Und ja, was wollten Sie damit erreichen? Was war Ihr Ziel?
Also es ging einmal darum, erstens Herrn Sander sozusagen zu begleiten bei seiner Spurensuche. Und das Zweite war auch eben nochmal deutlich zu machen, wie denn Experten das einschätzen, wie es dazu gekommen ist, dass es eben, dass Sophie Stippel den Zeugen Jehovas beigetreten ist. Was hat sie motiviert, nachher auch nicht, um zu ihrer Familie zurückkehren zu können, diesen Vordruck zu unterschreiben? Sie hätte ja freikommen können, wenn sie den unterschrieben hätte. Und auf der anderen Seite, wie kam es dazu, dass so ein kleiner Junge, der in prekären Verhältnissen aufgewachsen ist, nachher zur SS geht und sich zum Kommandanten von Auschwitz hocharbeitet? Also wie entsteht sowas? Wie ist das passiert? Und dazu haben wir eben einfach verschiedene namhafte Experten gebeten, sich dazu zu äußern. Und so sollte eben ein anderer Blick auf die Geschichte geworfen werden.
Sehr toll, in einer Stunde so viel, also das ist wirklich sehr verdichtet, aber auch nicht jetzt oberflächlich dadurch, sondern richtig, es geht schon in die Tiefe, gerade mit dem Psychologen, der auch noch eine wichtige Rolle spielt in dem Film. Also Kompliment für Sie alle, die da mitgebracht haben. Ich würde sagen, wir müssen jetzt hier aufhören. Unser Podcast endet hier jetzt, bleiben viele Fragen offen. Also es gibt eine Dokumentation, es gibt ein Buch. Die Dokumentation heißt Die Köchin und der Kommandant, zwei Wege nach Auschwitz. Das ist die Doku für in einer Stunde. Und da hat Christina Stieler noch mitgemacht, neben Ihnen, Frau Strobel. Mhm. Und das Buch heißt Der Kommandant und die Bibelforscherin. Beides ist zu erhalten wo?
Hier beim Archivum. Da können Sie das bestellen oder auch im Buchhandel bestellen. Das geht auch.
Ah, also das ist dann doch ganz einfach. Ja, dann danke ich Ihnen, Karin Strobel, Historikerin am Archivum, am Stadtarchiv und Gerald Sander, der Enkel der KZ-inhaftierten Sophie Stippel aus Weinheim, wo Sophie Stippel nachher auch wohnte noch. Vielen Dank. Mein Name ist Annette Lennartz.
Sie hörten Geschichten aus dem Bunker, der Podcast aus dem Archivum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudafunks, dem Freien Radio Rhein-Neckar.